Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen, du hörst den Podcast Bibelschönheit. Vor mir sitzt die liebe Valentina Tüps, mein Name ist Elena Engels und wir heißen dich herzlich willkommen. Shalom, shalom.
Hi, hi.
Wir machen weiter mit den nächsten Podcast-Folgen zum Thema Herz. Wir sind echt schon ganz schön weit gekommen. Und zwar die 12. Podcast-Folge nehmen wir jetzt auf, oder?
Es ist jetzt die 12.
Das ist krass. Und es hört nicht auf.
Voll stark. Also, wenn man sich bewusst ist, ne, dass bis zu 900 Mal die Bibel über das Herz spricht,
ja,
dann passt das gut zusammen, dass wir jetzt schon bei der 12. Folge sind. Da ist so viel drin.
Und ich finde auch, teils Beispiel jetzt Gleichnisse von Jesus, spricht er gar nicht wortwörtlich über das Herz. Und trotzdem, wenn man das versteht, das Gleichnis, geht es wieder um unser Herz. Und das ist so radikal, so verändernd, so wunderschön einfach.
Ja.
Und das ist mir wieder mal passiert in meiner stillen Zeit. Ich lese wieder ein Kapitel, ein Bibelvers, den ich mir rausnehme, das ganze Kapitel lese und plötzlich highlightet Gott etwas völlig anderes. Und ich stehe davor und denke mir nur, was willst du mir sagen? Ich will das verstehen. Und ich liebe das. Es macht so richtig Spaß, das Ganze zu studieren. Und ja, ich habe mir tatsächlich in meiner stillen Zeit Matthäus 19, Vers 16 bis 26 durchgelesen. Der reiche Jüngling, das Herz hinter dem Gesetz. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, möchtest du gerne vorlesen oder soll ich vorlesen?
Wenn du magst, kannst du gerne vorlesen.
Okay, also ich lese komplett aus Schlachter 2000 vor, aus meiner Bibel. Und dann werden wir mal über die einzelnen Dinge mal sprechen und das Ganze angehen. Okay, der reiche Jüngling, so heißt die Überschrift in Schlachter 2000. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Hier kann ich nochmal dreimal sagen, guter Meister, guter Meister, guter Meister. Ganz wichtig, speichert ihr das ab. Und was kann ich tun, um das ewige Leben zu erlangen. Also vielleicht wirst du gleich schon merken, worauf ich hinaus will. Also Jesus, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, also in die Ewigkeit, so halte folgende Gebote, halte sie, Punkt. War meine eigene Redewendung. Er sagte zu ihm, welche denn? Jesus aber sprach, und das ist jetzt super spannend, hier habe ich etwas diesmal gesehen, was ich vorher nie gesehen habe. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, also zu Jesus wieder, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Also wieder dieses, vergiss nicht, tun. Ich habe alles getan. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, und jetzt ist spannend, willst du vollkommen sein, also wieder in das ewige Leben hineinkommen? Jetzt habe ich mich hier verrannt. Ah ja, ich weiß nicht, wo ich wieder bin. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Also zwei Dinge soll er tun. Er soll quasi alles, was er hat, seinen Besitz, verkaufen, den Armen geben und dann Jesus nachfolgen. Diese zwei Dinge soll er tun. Und jetzt kommt die tragische Wendung. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich des Himmels hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Also echt krass, oder? So dieser Vergleich. Mhm. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, und das ist der Vers, der immer wieder so rausgerissen wird, aber es hat mit diesem Gleichnis zu tun. Bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich.
Mhm. Ja, stark.
Und dann beginnt eine andere Geschichte. So, das habe ich jetzt vorgelesen. Valentina, was sind deine Gedanken?
Boah, ich finde das wirklich faszinierend. Du hast ja auch am Anfang so dieses Augenmerk gelegt, bevor du gelesen hast, so dieser gute Meister, so wie er ihn nennt. Und dass es halt viel geht um ein Tun. Interessant finde ich, dass Jesus, weil wir ja in der Staffel von dem Thema Herzen sind, am Ende dem Jüngling auch in einem gewissen Tun antwortet. Er sagt: Verkauf alles, was du hast. Das ist auch ein Tun und folge mir nach. Aber er spricht das auf eine Art und Weise aus. Also in dieser Hingabe und Haltung, dass ich glaube, dass der Jüngling richtig konfrontiert war. Er war richtig hart konfrontiert mit all dem. Ich bin ja schon bereits gut. Und ich glaube, er kam eigentlich zu Jesus, um Bestätigung zu bekommen. Um Bestätigung und um zu bekommen, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, oder? Mhm. Guck mal, ich habe all das gehalten, ich soll nicht sündigen, ich habe meine Eltern geehrt, ich habe das nicht getan, ich habe Jesus nicht getan, was böse ist. Ich habe das doch alles getan. Kannst du mir einfach sagen, dass ich ein guter Mensch bin? Also, wo ist denn das Problem, dass ich in Himmelreich komme? So, weißt du? Ich glaube, das ist halt manchmal so ein Ding, wenn man sich mit dieser Geschichte befasst, dass man sich so denkt, so, ja, ich habe doch eigentlich alles eingehalten. Wo ist denn eigentlich das Problem? Der Stolz ist das Problem. Und auch diese Form von, ich habe meine ganzen Güter gesammelt, und wenn Jesus sagt, okay, das mit dem Reichtum ist schwierig, in den Himmelreich einzugehen, weil dieses Bewusstsein da ist, ich habe ja so sehr, sehr viel, und an dem hängt mein Herz, an dem Reichtum, was ich habe. Und das sind natürlich auch die Verse, die wir aus Matthäus 6 kennen, wo dein Schatz ist, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dann sieht man bei dem Jüngling ganz klipp und klar, wo ist denn dein Herz? Also, wo ist es denn?
Ja, es ist spannend, weil deswegen habe ich vorher das Gleichnis genommen, um einfach darauf aufzubauen, weil da haben wir wirklich, hat Jesus ganz offensichtlich von dem Herzen gesprochen. Und hier ist es wirklich verdeckt. Also, und ich finde, wir haben schon mal drüber gesprochen, ab Februar nächsten Jahres wird es ja eine eigene Bibel geben, die ich designen durfte. Und das Schöne ist ja, dass ich diese Überschriften, der reiche Jüngling, radiert habe, die wird es da nicht geben, weil ich finde, allein diese Überschrift macht es leider, also führt dazu, dass wir uns leiten lassen von der Überschrift und automatisch diesen Abschnitt, dieses Gleichnis oder diese Geschichte genauso lesen. Und das ist für mich problematisch, deswegen, wir gehen sofort davon aus, es geht um den reichen Jüngling, also es geht um seinen Reichtum.
Ja.
Aber dabei geht es gar nicht um sein Reichtum. Es ist jeder mit gemeint, jeder von uns. Jeder hat irgendwo etwas, wonach sein Herz sich sehnt oder wo sein Herz für schlägt. Also wie Jesus sagt, du kannst nur einem Herrn dienen. Und das ist das beste Beispiel. Du kannst nur einem Herrn dienen, nicht den Mammon und Gott. Du kannst nur einem davon dienen. Und dieser reiche Jüngling zeigt ja auf, dass er aber viel Schätze hat. Und jetzt kommt das Interessante, also Jesus ist so gütig und gnädig. In einer anderen Stelle in Markus Evangelium steht sogar drin, dass Markus erwähnt, Jesus hatte ihn lieb. Mhm. Also diesen reichen Jüngling hatte Jesus lieb. Und das, finde ich, gibt mir auch nochmal so ein Denken, egal was Jesus jetzt sagt, vielleicht klingt das sogar hart für den einen oder den anderen. Boah, der soll alles verkaufen und dann ihm nachfolgen. Das ist schon sehr radikal. Mhm. Aber Jesus hatte ihn lieb. Er kannte das Herz von diesem jungen Mann, sage ich mal, genauso wie er dein Herz kennt. Und er weiß, wonach sich dein Herz sehnt und wo du wirklich vielleicht Dingen mehr Beachtung schenkst als Gott in deinem Leben. Und darum geht es in diesem Gleichnis.
Ich habe oft bei diesem Gleichnis, habe ich ehrlich gesagt, ein bisschen weiter gesponnen. Ich habe so meine Vorstellungskraft gebraucht. Also wie gesagt, die Geschichte ist ja so geendet, dass er traurig wegging. Aber stellt euch mal vor, er hätte in dem Moment, wäre total wie so Schuppen von den Augen gefallen, hätte erkannt, ja krass, ich verkaufe mein Reichtum und ich folge Jesus nach und er hätte nicht nur doppelt davon gekriegt, sondern noch viel, viel mehr. Was ist, wenn er für Jesus mit ihm gemeinsam, wo er mit ihm unterwegs war, Reichtümer gesammelt hätte, nicht nur für sich selber, sondern fürs Reich Gottes? Was wäre passiert, wenn er ja gesagt hätte? Ich glaube, er war wie ein Unternehmer. Er war einfach mit so einem unternehmerischen Mindset unterwegs, Dinge vergrößern zu lassen. Wenn er Jesus gefolgt wäre und gesagt hätte, ich gebe all das den Armen oder ich verteile praktisch meine Güter überall, folge Jesus nach. Er hätte in dem Moment vielleicht diese Güter losgelassen, sein Herz, was aber vielleicht mit diesen Gaben ausgestattet ist, Dinge wuchern zu lassen, so wie dieses, ich vergrößere Dinge. Wenn er mit Jesus unterwegs gewesen wäre, hätte er das fürs Reich Gottes gebraucht. Wir denken oft dann so, ja, wenn ich etwas loslasse im Hier und dann folge ich Jesus nach, oh, dann verliere ich ja alles, dann habe ich nicht mehr. Es ist alles weg. Ich bin dann so eine arme Kirchenmaus. Ich weiß nicht, was ich dann noch irgendwie tun soll. Und Jesus sagt, er gibt uns so viel mehr. Das Reich Gottes ist so anders und er wird das füllen. Deswegen glaube ich, hätte dieser Jüngling Ja gesagt zu Jesus, wäre er ihm wirklich nachgefolgt. Ich glaube, seine Geschichte wäre noch viel, viel größer geworden. Sie ist einschneidend, sie ist wichtig. Aber stell dir mal vor, das wäre anders ausgegangen. Wäre das nicht krass gewesen, mit Jesus unterwegs und sein Reich riesig zu machen? Wie ja, so ein voll. So unternehmerisch und alle möglichen wundervollen Güter für ihn zu sammeln, fürs Reich Gottes? Wäre doch genial.
Ja, vor allem, es gab ja auch welche, die quasi die er geheilt hatte und sie wollten ihm nachfolgen. Und er sagt, nein, geh zurück und berichte darüber. Mhm. Aber er hat ganz klar nicht die Erlaubnis gegeben, du darfst mir nachfolgen. Und diesen einen jungen Mann, diesen reichen Jüngling, so wie es die Überschrift heißt, diesen Mann gibt er die Möglichkeit. Und jetzt komme ich halt auf meine ganzen Ergänzungen, wo ich sage, boah, das waren so Aha-Momente für mich. Also das eine habe ich ja am Anfang immer wieder wiederholt. Was muss ich tun, ne? Also was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und ich finde schon, die Frage, die verrät ja auch sein Denken. Er glaubt wirklich, ewiges Leben könnte man sich verdienen. Das ist ja der erste Trugschluss. Also ich muss etwas tun, um in das ewige Leben zu kommen. Und hier jetzt ganz ehrlich, wie viele Christen glauben das?
Ja.
Wie viele Christen leben in diesem Leistungsdenken, ich muss dienen, tun für das Reich Gottes, damit ich mir den Himmel verdiene? Und das ist wirklich ein Problem. Und dieser reiche Jüngling zeigt wieder eine Art von Christen auf. Er glaubt, ewiges Leben könnte man sich wirklich verdienen. Er sucht nach weiteren Leistungen, nach weiteren Lösungen, wo er etwas tun kann. Und ganz ehrlich, er denkt in Gesetz und Werken.
Ja.
Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Also er will etwas tun und er versteht nicht, wer vor ihm steht. Und das Spannende ist, ich habe dieses Beispiel, diese Stelle gelesen und plötzlich hatte ich einen Aha-Moment. Jesus, er geht so, weil er ihn so lieb hat, er geht auf seine Ebene und das zeigt, so ist auch Gott mit uns.
Genau.
Wir fragen Gott nach etwas und er geht auf unsere Ebene. Er stellt uns nicht bloß, er überfordert uns nicht, er geht auf unsere Ebene. Und er nennt die Dinge auf, die er, wo er weiß. Jesus kennt auch das Herz diesen jungen Mannes. Er weiß, dass er diese Dinge alle getan hat und er zählt genau diese Dinge auf. Was hat er getan? Er hat nicht getötet, nicht Ehebruch begangen, nicht gestohlen, keine falschen Zeugnisse abgelegt, Vater und Mutter geehrt und den Nächsten geliebt. Das waren die Dinge, die Jesus ja aufgezählt hatte. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Was ist eigentlich mit dem ersten Gebot? Das zählt Jesus nicht auf. Er erwähnt dieses Gebot gar nicht. Und warum? Weil Jesus bereits doch weiß, dass genau dort das Problem dieses Mannes liegt, dass genau da sein Herz das nicht erkannt hat, dass dieses erste Gebot, du musst deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, so dieses, ne, Gott lieben,
Ja.
Und das zeigt sich doch genau darin, dass als Jesus ihm sagt, verkauf doch alles und folge mir nach, ist eine Sache sehr wichtig. Jesus offenbart hier, dass er der Messias ist.
Sehr stark.
Denn er sagt, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Und gleichzeitig sagt er, ja, dann verkauf doch alles und folge mir nach. Denn mir nachzufolgen heißt, dann erfüllst du das erste Gebot. Dann liebst du deinen Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand. Und genau das kann er nicht.
Ja, war richtig gut. Richtig gute Gedanken. Finde ich sehr, sehr stark, dass du das genauso auch betonst. Finde ich voll gut, auch dass dieser Gedanke mit dem ersten Gebot, dass er das gar nicht erwähnte, weil er wusste, das ist so sein Knackpunkt von dem reichen Jüngling. Finde ich wirklich spannend. Weil man sagt ja auch, mit diesem ersten Gebot wären eigentlich wie alle anderen Gebote aufgefüllt oder werden wie gefüllt, weil wenn du Gott an erster Stelle hast und ihn liebst von ganzem Herzen, in dem Moment hast du gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, das Verlangen, irgendwie groß zu sündigen oder zu verfehlen oder zu betrügen oder zu lügen oder die Eltern zu fertig zu machen, sondern da in dem Moment sagst du, er steht an erster Stelle und alles andere ordnet sich unter. Und das hat Jesus dann am Ende gemacht. Finde ich voll gut, dein Gedanke. Mega, kann ich total mitgehen.
Und auch nicht das, was ich mir angehäuft habe. All den Reichtum, den er hat. Und das ist ja gar kein Reichtum in Wirklichkeit. Also vielleicht für diese Welt. Und ich fand das so interessant, weil ich habe viele Jahre gedacht, ja, damit sind nur die reichen Menschen gemeint. Nur die, die wirklich wohlhabend sind, die wirklich etwas zu verlieren haben, denen es schwerfällt, diese Dinge loszulassen. Aber damit bin auch ich gemeint. Habe ich Gott auf den ersten Platz in meinem Herzen gesetzt? Kann ich Dinge loslassen und sagen, okay, das gebe ich dir ab, damit ich dir nachfolgen kann, damit mein Herz vollkommen auf dich ausgerichtet ist und nicht auf mein Reichtum, auf meine Taten, auf meine Ansammlungen, auf meine Werke, auf meinen Dienst, auf was auch immer ich tue.
Voll stark.
Und das, ich finde, das ist das Gleiche. Ich hatte es nie so gelesen. Das erste Gebot erwähnt er gar nicht. Weil Jesus weiß ja, was in seinem Herzen ist. Und das ist so schön, er weiß ja, was in unserem Herzen noch ist. Und manchmal deckt er Dinge gar nicht sofort auf, weil es vielleicht schmerzhaft wäre.
Ja.
Weil wir vielleicht Zeit dafür brauchen. Weil wir noch nicht bereit sind, das Ja zu sagen und abzugeben.
Und wie du das auch so schön sagtest, Jesus spricht dann unsere Sprache. Also er geht wie so auf unsere Ebene. Er kommt auf Augenhöhe und begegnet. Ne? Und das finde ich einfach so, das zeigt wieder seine Gnade. Das zeigt seine Gnade, seine Annahme und dass Jesus ihn wirklich lieb hatte, diesen reichen Jüngling. Zeigt Jesus sein Herz. Das ist genauso wie bei uns. Er kommt auf unsere Ebene, auf Augenhöhe. Er liebt uns und in dem Moment spricht er unsere Sprache, damit wir verstehen, was er sagt. Und es ist, glaube ich, wichtig, in diesen Momenten auch hinzuhören, was er sagt. Nicht rein zu interpretieren oder auch wegzuschieben. Zu sagen, ich habe nichts gehört. Ich höre ihn nicht. Ich höre seine Stimme nicht. Ich weiß nicht ganz genau. Und natürlich gibt es Momente, wo wir nicht ganz genau wissen. Sind wir aber mal ganz ehrlich, manchmal haben wir schon sein Reden weiter weggeschoben und nochmal weggeschoben und nochmal weggeschoben. So dass, wenn wir die Bibel aufschlagen, so wie du sagst, auch einfach die Gleichnisse lesen, plötzlich kommen einem neue Aspekte. Genau, das ist das Ziel von Jesus. Voll.
Ja, voll. Und er spricht genau das an, wo der Mann gebunden ist. Und aber nicht sofort. Er spricht erstmal alles andere an, wo er ganz genau weiß, der wird ja sagen, ja, ich habe das ja alles befolgt, ich habe das alles getan. Aber er merkt ja trotzdem, etwas fehlt ihm. Er ist trotzdem nicht sicher, dass er in das Himmelreich hineinkommt. Etwas fehlt ihm. Und eigentlich würde er genau hinhören, würde er erkennen, was ihm fehlt. Und ich finde, dieses Beispiel, das zeigt uns auch, kannst du Jesus nachfolgen und alles loslassen? Und das geht nicht. Also das Geld selbst ist ja in dem Sinne kein Problem. Es ist die Liebe zum Geld. Das ist das Problem. Also das, nicht der Besitz ist das Problem, sondern die Bindung des Herzens.
Und auch vielleicht, das ist so, dass die Sinne vernebelt. Weißt du, ich glaube, das Reichtum auch die Sinne und den Blick für das Wesentliche auch vernebeln kann, wenn es der Hauptfokus ist, viel Geld, viel Einfluss, viel Reichtum zu haben und wir das fokussieren. Es gab auch letztens irgendwie eine Begegnung, die hatte mein Mann mit einem anderen und wir kannten den eigentlich so als Christ und der ist jetzt irgendwie Großunternehmer und hat richtig darüber erzählt, ganz, ganz ausführlich, wie genial das ist, mit irgendwelchen reichen Leuten unterwegs zu sein und wie viele die im Monat an Geld einnehmen und wie viel er mit seiner Frau auf Partys unterwegs ist und wie genial das ist. Und in dem Moment merkte man richtig, also ich merkte das nachher an meinem Mann, wo er so total skeptisch das so erzählt. Er sagte so, ja, viel von dem Leben mit Jesus war da nicht rauszuhören, sondern diese Sinne vernebeln einen und führen einen dahin, ja, ich will ja auch in dem Gleichkommen. Guck mal, das sind diese Unternehmer, die haben da so viele Millionen im Jahr. Ah, das ist ja, das imponiert, boah, das zieht an und so. Mhm. Und ich denke, dass nicht selten auch Christen wie davon wie gelockt werden, so ja. Von der Welt, von dem Reichtum und in dem Moment,
dass auch die Sinne von
bitte?
Ja. Von Satan persönlich.
Genau, und dann in dem Moment das lukrativ erscheint und das sieht so attraktiv aus. Boah, guck mal, so viel Geld und dann hast du Ansehen und dann sehen dich die Leute und dann hast du ein wohlhabendes Leben und guck mal, was du dir alles aufbauen kannst. Und natürlich zum Beispiel heutzutage ganz viele Marketingstrategien gehen genau in diese Richtung, die dann sagen, guck mal, du kannst einfach zu Hause sitzen, machst gar nichts und du hast dann passives Einkommen, das geht rucki zucki und dann bist du Multimillionär, so ungefähr. Also ich übertreibe es jetzt, aber das ist oft so diese Haltung und ich weiß nicht, in dem Moment, ob das auch die halt, also mir geht es nicht um Geld, aber ich weiß nicht, ob das diese Haltung ist, die Jesus für uns will, in dem Moment, dass wir unsere Sinne vernebeln lassen, sondern dass wir all das mit ihm machen. Und es gibt Menschen, die sitzen in hohen Rängen, auch in der Politik und in vielen wirtschaftlichen Förderungen und überall und die repräsentieren Jesus. Das ist super. Wir brauchen das auch. Aber ich finde es schon auch krass, dass Jesus sagt, es ist so viel krasser, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher ins Himmelreich kommt. Das finde ich schon als Gegenüberstellung sehr, sehr krass. Das heißt, Jesus ist da schon auch also sehr deutlich. Und ich finde, das ist nicht nur für die Menschen, die weiß, wie viele Tausende und Millionen im Monat, im Jahr machen, sondern das hat etwas mit unserer Haltung zu tun. Und sind wir mal ehrlich, wir leben in einem recht komfortablen und reichen Deutschland. Egal, wie wir es drehen und wenden, trotzdem haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Machen wir mal unsere Schränke auf, haben wir sogar noch viel, viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Deswegen finde ich das schon stark, muss ich sagen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass es im Großen und Ganzen nicht darum geht, das Geld zu verteufeln. Geld ist einfach nur eine Möglichkeit und vor allem Geld ist etwas, was Gott immer benutzt, um uns zu prüfen, wo unser Herz ist. Das ist eine super Möglichkeit für ihn, um zu prüfen, wo hängt unser Herz, woran, an dem Geld oder dass wir das einfach verwenden dürfen für sein Reich, für Projekte, für was auch immer. Das ist einfach nur ein Zweck für etwas ist und nicht, dass es ein Mammon, ein Götze wird in unserem Leben. Und deswegen, also ich finde, da muss man auch aufpassen, dass Neid nicht hochkommt, indem man sagt, ja guck mal, der hat das und das und der dreht sich nur um das Geld und dies und das. Ja, das kann sein. Kann aber auch sein, dass der Mensch trotzdem, wie du sagst, eine hohe Position hat und trotzdem Christus verkörpert und verherrlicht. Ja. Und ja, ich glaube, da ist nicht unsere Aufgabe, das Ganze zu verurteilen oder zu beurteilen. Das können wir sowieso nicht. Wir können ja nicht in das Herz des Menschen hineinschauen. Aber es ist eine richtig tolle Möglichkeit, einfach unser eigenes Herz auch zu prüfen, weil Gott gebraucht es. Und ja, du hast es so gut gesagt. Also ich finde es so schön. Jesus zitiert dann als nächstes dieses erste Gebot. Er sagt halt nicht du sollst keinen anderen Götter haben außer mir, so wie es, ne? in der Bibel steht, sondern er sagt einfach nur, folge mir nach. Und das ist das Gleiche. Für mich war da in diesem Augenblick, das ist das Gleiche wie, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Gleiche wie, wenn Jesus sagt, folge mir nach. Mhm. Und das finde ich einfach echt eine sehr schöne Beobachtung. Also es war für mich so, wow, dieses folge mir nach ist das erste Gebot, was ich halten kann. Und in diesem Augenblick offenbart Jesus wirklich, er ist der Grund, er ist der Platz, er ist alleine Gott. Und der, weißt du, das nur er. In diesem Augenblick hätte der reiche Jüngling das erkennen dürfen. Vielleicht hat er das, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war sein Herz so verblendet von seinem Reichtum und dem, was er angesammelt hat, dass er nicht erkennen konnte, dass Jesus der Messias ist. Wir lesen es nicht, aber für mich ist es einfach in diesem Augenblick einfach nochmal ein Zeichen, ich offenbare mich. Ich gebe dir all das als Beispiel und sage, okay, was fehlt dir? Du sollst mir nachfolgen und alles hinter dir lassen. Mhm. Ist es nicht das Evangelium? Ist es nicht die Bekehrung? Alles hinter sich zu lassen, auch sein altes Wesen, sein altes Ich und zu sagen, nicht mehr ich lebe in mir oder für mich, sondern ich lebe für Christus und er lebt in mir und er darf sich in mir verherrlichen.
Und es ist halt eben auch ein Punkt, der mir jetzt gerade kommt, den du sagst, erkennt der Reiche Jüngling praktisch seine Verfehlung oder sein Laster an. Mir kommt sofort die Bibelstelle, und das haben wir auch bei der Frauenstudie, die Frau am Brunnen, ganz viel besprochen. Jesus offenbart sich ihr auch als der Messias und sagt zu ihr, ja, diese fünf Männer, die du hattest, das sind nicht deine Männer, und der jetzt auch, das ist auch nicht deiner. Und dann reden sie über Anbetung und Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und sie läuft in die Stadt und lässt alles liegen und verkündet, ich bin ihm begegnet. Und das heißt, da haben sich nachher, wer weiß, wie viele Leute in diesem Ort für Jesus entschieden. Was ist dort passiert? Sie hat erkannt, da steht mir der Jesus gegenüber, der Messias, leibhaftig. Und Jesus offenbart sich ihr, ähnlich wie er sich dem Jüngling offenbart, ihr eine Chance gibt, genauso wie er dem Jüngling eine Chance gegeben hat. Und dann geht es darum, erkenne ich meine Verfehlung, erkenne ich, dass ich wirklich einen Jesus brauche, dass ich irgendwo gewesen bin. Und das ist auch wieder die Entscheidung im Herzen, was glaubt mein Herz in dem Moment? Glaubt mein Herz, dass mich das ganze Geld und der Reichtum retten wird? Nein. Glaubte die Frau am Brunnen, dass die ganzen Männer und die Beziehungen sie retten werden? Mhm. Nein. Und sie erkannte das. Sie erkannte, sie sagte, nein, das wird mich nicht retten. Und ich bin dem begegnet, der Retter ist. Mhm. Und in dem Moment sagt sie so, und davon sollen alle hören. Und der reiche Jüngling neigte sein Haupt und ging ganz betrübt weg. Das heißt, wir haben eine Entscheidung. Jesus gibt uns die Möglichkeit. Er hat sowohl dieser Frau als auch dem Jüngling die Chance gegeben, komm und folge mir nach. Kehre um von deinen Wegen, die du gegangen bist. Und ich denke, das ist Jesus Haltung, egal mit welcher Verfehlung, egal mit welchem Armutsdenken wir kommen. Wir können auch ein Armutsdenken haben und vielleicht viele Güter haben. Das kann trotzdem ein Armutsdenken sein.
Ja, total.
Und das finde ich einfach so faszinierend an dieser Frau am Brunnen, dass sie wirklich alles hinter sich gelassen hat. Lassen wir auch alles hinter uns? Oder sind wir wie dieser reiche Jüngling und sagen, na, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so alles aufgeben will für Jesus? Und was passiert dann? Und was habe ich dann?
Ja, es war einfach eine richtig gute Prüfung. Man hat einfach gemerkt, er konnte nicht loslassen. Und es heißt ja, er geht traurig weg. Er ging traurig weg. Mhm. Und Jesus hat ihn nicht abgelehnt, dass er gehen musste oder gegangen ist, sondern weil sein Besitz einfach stärker war, in seinem Herzen wichtiger war und er einfach nicht loslassen konnte. Der Besitz besitzte ihn, könnte man sagen. Mhm. Nicht er seinen Besitz, sondern sein Besitz besitzte ihn. Mhm. Und ja, das ist ein richtig eine gute Geschichte, um unser Herz auch da zu prüfen. In unserer heutigen Zeit. Mhm. Ja. Ich würde sagen, ich würde noch ein bisschen was ergänzen zu diesem Gleichnis und wir würden dazu eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Und ich denke aber auch, jetzt haben wir echt schon einiges dazu gesagt, was wirklich zum Nachdenken angeregt hat, hoffentlich. Und vielleicht hast du dir ein paar Notizen zugemacht. Sei auf jeden Fall ermutigt, denn es gibt ein richtig schönes Ende noch. Von daher, also er ging zwar weg, aber es ist trotzdem etwas Gutes dabei für uns und deswegen freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann.
Bis dann.